Wir haben das letzte Mal den großen Punkt, den Artikel 6 auf der Seite 471 im Katechismus der katholischen Kirche durchgemacht, nämlich dort heißt es das Gewissen. Mit uns verbunden in der Katechismus-Sendung ist am Montag immer Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Domherr Cassetti.
Grüß Gott.
Wir haben das letzte Mal begonnen mit dem Artikel 6, das Gewissen. Was es dort ging, das hören wir dann heute nochmals in der Zusammenfassung der Kurztexte. Darauf gehen wir jetzt gar nicht mehr ein, sondern wir fahren gleich fort mit dem Punkt 4 auf der Seite 474, das irrende Gewissen. Liebe Zuhörer, wenn Sie einen Katechismus haben, dann schlagen wir Ihnen vor und empfehlen es auch, dass Sie den zur Hand nehmen und mitlesen. Auf der Seite 474 im Punkt 4, wo es heißt, das irrende Gewissen. Weiter geht es mit dem kleinen Unterpunkt 1790. Dort heißt es: Dem sicheren Urteil seines Gewissens muss der Mensch stets Folge leisten. Würde er bewusst dagegen handeln, so verurteilte er sich selbst. Es kann jedoch vorkommen, dass das Gewissen über Handlungen, die jemand plant oder bereits ausgeführt hat, aus uns Unwissenheit Fehlurteile fällt.
Ja, da scheint noch einmal auf, eben diese ganz zentrale Bedeutung des Gewissens, weil das eben diese innere Richtschnur ist, nach der der Mensch sich orientieren muss. Und nun aber kann man Fehlurteile fällen, wenn man eben nicht umfassend genug orientiert ist, zum Beispiel eben über Handlungen von anderen. Es kann sein, dass man gefragt wird, wie denkst du darüber? Und der hat das und das getan. Und dann ist man entsetzt oder findet es gut. Aber man hat vielleicht nicht alle Umstände gekannt. Und wenn man die gekannt hätte, hätte man eben anders geurteilt. Deswegen kann es da auch zu Fehlurteilen kommen. Es ist eine Fehlerquelle an dieser Stelle.
An dieser Unkenntnis ist der betreffende Mensch oft selbst schuld. Zum Beispiel dann, wenn er sich zu wenig darum müht, nach dem Wahren und Guten zu suchen und das Gewissen aufgrund der Gewöhnung an die Sünde allmählich fast blind wird. In diesem Fall ist er für das Böse, das er tut, verantwortlich.
Ja, also das sind eigentlich zwei Möglichkeiten enthalten, wie man eben doch verantwortlich ist für eine Unkenntnis. Entweder man hat sich zu wenig darum bemüht, eben die richtige Entscheidung zu suchen und zu finden. Oder aber, das ist vielleicht noch wichtiger und noch häufiger, es gibt eben eine Abstumpfung des Gewissens aufgrund der Gewöhnung an die Sünde. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere, wie man so sagt, bei uns. Also es schleicht sich ganz leicht eben eine falsche Gewohnheit auch ein. Und dann wird eben das Gewissen abgestumpft oder wie es hier heißt, fast blind. Und dafür ist man natürlich mindestens mitverantwortlich.
Unkenntnis über Christus und sein Evangelium, schlechte Beispiele anderer Leute, Verstrickung in Leidenschaften, Anspruch auf eine falsch verstandene Gewissensautonomie, Zurückweisung der Autorität der Kirche und ihrer Lehre, Mangel an Umkehrwillen und christlicher Liebe können der Grund für Fehlurteile im sittlichen Verhalten sein.
Ja, also eine ganze Reihe von möglichen Gründen wird hier eben aufgezählt, was alles zu Fehlurteilen führen kann. Eben wenn man, ich würde sagen, das Entscheidende steht irgendwie ganz am Anfang. Also man hat viel zu wenig gehört über Christus und sein Evangelium. Also wie soll man dann eben entsprechend christlich denken und urteilen, wenn man nie davon nichts oder zu wenig davon gehört hat? Oder eben, wenn alle es tun, schlechte Beispiele anderer Leute, die machen das auch so, dann kann es ja nicht ganz falsch sein. So reagiert dann das Gewissen. Oder eben Verstrickung in Leidenschaften, dass man halt sich eben aus der Leidenschaft heraus dann die Vernunft der Vernunft zu wenig Rechnung trägt, weil eben die Leidenschaft stärker ist. Das kommt dann auch zu falschen Urteilen. Oder eben die Rede zum Beispiel in den vergangenen Jahrzehnten, man hat immer vom mündigen Christen und von der eigenen Entscheidung gesprochen. Das führt dann halt auch zu falschen Urteilen. Also ich entscheide selber, wenn ich das, ich gehe am Sonntag zur Kirche, wenn ich das Bedürfnis dazu habe. Ich kann das selber entscheiden, das ist ja freiwillig. Und dann übersieht man eben das Gebot der Kirche und die tieferen Gründe, die dafür sprechen, dass man sich mit anderen Christen am Sonntag versammelt. Oder eben, dass man überhaupt die Autorität der Kirche zurückweist, also in mein eheliches Leben, da darf mir die Kirche, lasse ich mir von der Kirche nicht hineinreden, was verstehen denn diese zölibatären Männer davon? Solche Äußerungen kann man hier und da hören. So gibt es eine ganze Reihe Gründe, die dann eben zu solchem falschen Verhalten und führen und dass das Gewissen dann eben nicht richtig sprechen kann.
Wenn hingegen die Unkenntnis unüberwindlich oder der Betreffende für das Fehlurteil nicht verantwortlich ist, kann ihm eine seine böse Tat nicht zur Last gelegt werden. Trotzdem bleibt etwas Böses, ein Mangel, eine Unordnung. Aus diesem Grund müssen wir uns bemühen, Irrtümer des Gewissens zu beheben.
Das ist natürlich nicht ganz selten, dass eben eine Unkenntnis unüberwindlich ist oder eben der Betreffende für ein Fehlurteil kaum verantwortlich ist. Wenn also junge Menschen nie etwas gehört haben von der Lehre der Kirche bezüglich zum Beispiel der vorehelichen Beziehungen oder des Sonntagsgebotes, dann funktioniert dieses Gewissen eben nicht an dieser Stelle, weil sie gar nie etwas gehört haben. Und dann sind sie eben, es bleibt dann trotzdem falsch, aber sie sind nicht persönlich verantwortlich zu machen dafür.
Wir machen weiter mit dem Punkt 1794. Das gute und reine Gewissen wird durch den wahren Glauben erleuchtet. Denn die christliche Liebe geht gleichzeitig aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben hervor. Je mehr also das richtige Wissen sich durchsetzt, desto mehr lassen die Personen und Gruppen von der blinden Willkür ab und suchen sich nach den objektiven Normen der Sittlichkeit zu richten.
Da wird noch einmal deutlich gesagt, wir brauchen eben die Erleuchtung durch den wahren Glauben, weil eben die Sünde die Sicht auf die Wirklichkeit trübt. Und deswegen brauchen wir eben die Hilfe des Glaubens, um richtige und gute Gewissensentscheidungen zu treffen. Und in dem Zitat am Schluss dieser Nummer aus Gaudium et Spes, GS 16, Gaudium et Spes, das Konzilsdokument, wird noch einmal eben deutlich gesagt, es gibt objektive Normen, nach denen sich das Gewissen ausrichten muss. Es ist nicht einfach dem Einzelnen völlig überlassen, was für Maßstäbe er hat. Der Einzelne muss in seiner Situation entscheiden, aber er hat sich auszurichten an dem, was eben objektiv wahr und richtig und gültig ist.
Eine Frage, Herr Domherr Cassetti, wir haben gehört, dass das Irren der Gewissen eigentlich ein Resultat ist von ständig wieder Fehlentscheidungen. Also immer, wenn man sich wieder in die Sünde begibt, eine Gewöhnung an die Sünde. Wie kann man denn so ein irrendes Gewissen wieder sanieren, sozusagen restaurieren oder heilen?
Eben indem man die Entscheidung trifft, sich wieder auszurichten am Evangelium, am Wort Gottes, an der Lehre der Kirche. Und das hat auch etwas mit Demut zu tun, dass ich sozusagen von meiner Selbstherrlichkeit heruntersteige und mir wieder etwas sagen lasse von der Kirche, von Jesus selber durch die Worte des Evangeliums. Es braucht eigentlich eine Bekehrung oder eine Umkehr.
Ist das nicht auch vor allem ein Geschenk der Gnade? Weil ich stelle mir das schwierig vor, wenn man einmal an so einem gewissen Punkt ist, da denkt man ja wirklich, man hat ein gutes Gewissen dabei. Es quält einem ja wahrscheinlich nicht mehr so das Gewissen.
Genau. Also natürlich ist die Umkehr des Menschen ist immer eine doppelte Bewegung. Es ist die Gnade, die uns zieht. Es ist die Sehnsucht des verlorenen Sohnes nach dem barmherzigen Vater. Aber es ist doch auch vom Einzelnen dann gefordert, diesem Gewissen, das sich dann doch meldet, leise aber deutlich dann irgendwann zu folgen.
Kann man ein Gewissen so lange unter Anführungszeichen jetzt totschlagen, dass es wirklich tot ist?
Ich würde sagen, ganz totschlagen, das dürfte schwierig sein. Also natürlich kann man, es gibt schon eine Verstockung auch in einer stolzen, falschen Haltung. Aber wenn dann der liebe Gott irgendwelche Erschütterungen bewirkt in unserem Leben, dann könnte ich mir denken, dass sich dann das Gewissen doch wieder meldet.
Mhm. Gut, widmen wir uns nun den Kurztexten, die noch einmal dieses Kapitel des Gewissens wiederholen. Im Punkt 1795 heißt es dann: Das Gewissen ist der verborgenste Kern und das Heiligtum des Menschen, indem er allein ist mit Gott, dessen Stimme in seinem Innersten widerhallt.
Ja, das ist eben dieser eindrückliche Text, der wirklich das Gewissen zu einem Ort macht, wo eine Art Gotteserfahrung möglich ist. Der Widerhall von Gottes Stimme im eigenen Herzen.
Eine Frage dazu noch, wenn es heißt, es ist das Heiligtum des Menschen. Wenn ich jetzt, nehmen wir an, einen Mitmenschen habe, wo ich genau weiß, der entscheidet, ja, ich kann nicht wissen, er entscheidet gegen sein Gewissen, aber er macht definitiv etwas Falsches. Ich muss seine Entscheidung akzeptieren, wenn er es im Gewissen für sich als gut bzw. als erlaubt sieht.
Nein, Sie dürfen auf klare Weise ihm sagen, dass Sie seine Handlung nicht nachvollziehen können, weil Ihr Gewissen Ihnen eine andere Weisung gibt in dieser Situation. Mhm. Aber Sie dürfen nicht aufhören, diesen Menschen zu lieben. Mhm. So wie die Regel von Augustinus heißt, die Sünde hassen und den Sünder lieben. Also wir müssen nicht, wenn die Sünde dann gutheißen, weil er sich auf sein Gewissen beruft.
Gut, danke. Das Gewissen ist ein Urteil der Vernunft, durch das der Mensch erkennt, ob eine bestimmte Tat gut oder schlecht ist.
Ja, also so ein praktisches Urteil, was sich eben auf das Leben bezieht und uns für eine Handlung lobt oder tadelt oder sie uns nahelegt oder verbietet.
Für den Menschen, der etwas Schlechtes getan hat, bleibt das Urteil seines Gewissens ein Unterpfand der Bekehrung und der Hoffnung.
Eben das schlechte Gewissen ist insofern etwas Gutes, als es uns immer noch bewusst macht, dass das, was wir getan haben, eigentlich nicht in Ordnung ist.
Könnte man damit auch vergleichen, wenn man bei der Beichte denkt, ach, ich beichte doch immer dasselbe und trotzdem geht man hin. Es ist ein gutes Zeichen, auch wenn ich immer dasselbe beichte, weil ich habe den Kampf nicht aufgegeben.
Genau. Mhm. Und es zeigt auch, dass wir halt mit uns selber identisch sind. Also wenn es wäre, wir haben halt unsere Grenzen und nicht jeder hat die Grenzen an der gleichen Stelle, aber man hat sie in der Regel, eben hat man so seine Schwächen oder Fehler oder Neigungen. Das ist eigentlich normal, dass man immer wieder, solange man diese Fehlhaltungen nicht überwunden hat, dann halt immer an den gleichen arbeiten muss oder während längerer Zeit vielleicht.
Mhm. Liebe Zuhörer, wir kommen jetzt zum Punkt 1798. Sie finden ihn auf der Seite 476. Ein gut gebildetes Gewissen ist aufrecht und wahrhaftig. Es urteilt vernunftgemäß, dem wahren Guten entsprechend, das die Weisheit des Schöpfers gewollt hat. Ein jeder soll sich der Mittel zur Bildung seines Gewissens bedienen.
Ja, eben, das ist ganz wichtig, dass das Gewissen eben ein gebildetes Gewissen ist, dass gerade dort, wo es um auch objektiv schwierige Fragen geht, dass wir uns insofern bilden, dass wir eben alle Gesichtspunkte, die es zu erwägen gilt, dass wir die bedenken und so dann eben zu Richtlinien, Weisungen kommen, die der Wahrheit, der Realität eben entsprechen.
Vor eine sittliche Entscheidung gestellt, kann das Gewissen entweder ein richtiges Urteil fällen, das mit der Vernunft und dem göttlichen Gesetz übereinstimmt, oder aber ein Fehlurteil, das beidem widerspricht.
Ja, es ist eben so, dass der gleiche Gott, der uns das, die Vernunft gegeben hat, dass wir auch davon Gebrauch machen, der gleiche Gott hat auch das sittliche Gesetz in unser Herz gelegt. Und so gibt es da eigentlich keinen Widerspruch zwischen dem Vernünftigen und dem Gottgewollten.
Der Mensch muss dem sicheren Urteil seines Gewissens stets folgen.
Ja, das gehört eben zu seiner Würde. Er würde sich selber widersprechen, wenn er seinem Gewissensurteil nicht folgen würde. Aber eben deswegen ist es wichtig, dass das Gewissen gebildet ist und übereinstimmt mit dem göttlichen Gesetz.
Das Gewissen kann in Unkenntnis bleiben oder falsch urteilen. Solche Unkenntnis und Fehlurteile sind nicht immer frei von Schuld.
Ja, sie können frei von Schuld sein, eben wenn ich ohne persönliche Schuld falsch ausgebildet worden bin, dann bin ich ohne Schuld, aber manchmal sind sie auch schuldhaft, eben wenn ich es hätte besser wissen können, wenn ich es versäumt habe, mich richtig zu informieren, obwohl ich geahnt habe oder irgendwie so halb gewusst habe, dass da doch noch eine andere Weisung im Raume steht.
Kann man damit auch das Bibelwort verbinden, wem viel gegeben wurde, von dem wird auch viel zurückverlangt werden? Oder ist das noch natürlich sehr viel weiter gefasst, aber...
Ja, es hat sicher auch damit zu tun. Also ich werde auch durch mehr Wissen, wächst auch meine Verantwortung. Aber ich habe zum Beispiel erlebt, als Vikar in einer meiner ersten Stelle, als Vikar in einer Pfarrei in Zürich, da war ich der Nachfolger eines anderen Vikars, der hat den Schülern gesagt, ihr braucht am Sonntag nur zur Kirche zu gehen, wenn ihr Lust dazu habt. Das bringt man kaum mehr aus den Köpfen heraus, weil die konnten sich immer auf die Autorität meines Vorgängers berufen, aber der hat das gesagt. Mhm. Und sicher kann man sagen, dass wenn eben, oder überhaupt, ich meine, wenn wir können viele Beispiele, wenn der eine Priester so lehrt und der andere sagt das Gegenteil, das ist natürlich in gewisser Weise verheerend für die Gewissensbildung. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem, unter dem wir heute mancherorts leiden, dass die Kirche, die Gläubigen eben nicht mehr spüren, dass die Kirche mit einer Stimme spricht. Die eine Stimme, mit der die Kirche spricht, ist der Katechismus. Deswegen ist es gut, dass wir dieses Buch näher kennenlernen. Das ist der Maßstab. Aber wenn nicht alle das dann weitergeben, dann wird es wirklich schwierig. Und das ist sicher schuldmindernd, wenn also...
Und falsch gelehrt wurde.
Ja, ja, natürlich.
Das Wort Gottes ist ein Licht, das unsere Pfade erhellt. Wir müssen es uns im Glauben und im Gebet zu eigen machen und in die Tat umsetzen. Auf diese Weise wird das Gewissen gebildet.
Das ist sicher vielleicht für die Praxis des christlichen Lebens wichtiger, als den meisten bewusst ist. Das hat mir mal ein Mann gesagt, ein Geschäftsmann, eher weltlich gesinnt, aber der doch regelmäßig am Sonntag zur Kirche ging, und der sagte, wenn man also hat sich das einfach zur Gewohnheit gemacht hat, jeden Sonntag in den Gottesdienst, in die Heilige Messe zu gehen. Und man hört halt jahrelang, jahrzehntelang, ein Leben lang hört man immer wieder diese biblischen Texte. Es bleibt eben doch etwas hängen und man orientiert sich eben an diesen Lehren der Bibel, des Wortes Gottes. Und das ist, auch wenn man sich dessen nicht immer bewusst ist, ein Beitrag zur Gewissensbildung.
Liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet bei der Katechismus-Sendung. Zu Gast bei uns ist heute Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Und wir haben soeben den Artikel 6 im Katechismus beendet, wo es im Großen um das Gewissen ging. Ich darf nun unsere erste Zuhörerin begrüßen, Frau Schönberger aus Erfurt. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich muss sagen, es hat mich ein bisschen sehr enttäuscht, dass ein Kaplan sagen kann hier, dass sie gehen können, wie sie lustig haben. Also für mich ist der Sonntag heilig und wenn ich unbedingt, dass ich in Gottesdienst gehe und wenn ich das nicht kann, da leide ich furchtbar darunter.
Herr Cassetti?
Ja, eben. Das wäre natürlich, bin ich völlig mit Ihnen einverstanden. Ich teile Ihre Meinung vollständig, brachte das nur als Beispiel eben für eine falsche Gewissensbildung, weil dann eben diese jungen Leute sich auf diesen Kaplan bezogen haben, den sie als Autorität erlebten, der ihnen aber etwas Falsches gesagt hat.
Ich bin nur, aber das kann ich mir schon vorstellen, es gibt sowas. Es gibt schon sowas hier. Also für mich ist das Sonntag heilig. Also wenn ich mal nicht gehen kann, dass ich irgendwie verhindert bin, Krankheit oder so, dann leide ich furchtbar drunter.
Das zeigt, dass Sie ein gut gebildetes Gewissen haben an dieser Stelle.
Naja, so sehr gut weiß ich nicht, ob ich das bin. Also ich fühle mich immer furchtbar schlecht. Ich komme eigentlich aus Ilmenau, aber ich bin seit 2001 hier in Erfurt im betreuten Wohnen. Mhm. Und da habe ich schon gesagt, Erfurter wissen gar nicht, wie gut sie es haben, dass wir jeden Tag heilige Messe haben hier, dass man da reden kann.
Gut, danke Frau Schönberger für diesen Beitrag, Herr Domherr Cassetti. Ich glaube, es zeigt auch, wenn Frau Schönberger sagt, mir ist der Sonntag heilig, es ist ja wirklich auch ein Kirchengebot, der Sonntag ist heilig. Und da wäre jetzt wirklich, wie Sie gesagt haben, wenn man den Katechismus studiert, der zeigt einem eigentlich schon die Richtlinien, wie es wäre. Wir begrüßen nun Frau Mühlenbein. Grüß Gott.
Grüß Gott, ich habe zwei Fragen. Die eine ist auch mit dem Sonntagsgottesdienst. Also mein Sohn sagt, es ist keine Sünde, wenn man nicht geht. Ich weiß nicht, wo er das gelernt hat. Und ich habe dann eben einen Sonntag mal nicht bin ich gegangen und den zweiten Sonntag wieder und war bei Kommunion und habe das gebeichtet dann. Dann sagt der Pfarrer, das wäre keine Sünde. Also wenn man nicht in der am Sonntagsgottesdienst war und ich bin aus Bequemlichkeit nicht gegangen, das muss ich sagen, zu meiner Schande. Und wenn man dann trotzdem zur Kommunion geht, es wäre keine Sünde. Also das möchte ich gerne wissen.
Also das ist an sich eine Frage, die wir dann behandeln, wenn wir das dritte Gebot Gottes behandeln. Aber ich kann das ruhig vorwegnehmen. An und für sich sagt die Kirche, wenn man aus eigener Schuld und eben nicht, weil man krank war oder weil man sich bemüht hat und es war doch kein Gottesdienst, sondern weil man wirklich aus eigener Verantwortung am Sonntag, also nicht am Werktag, am Sonntag nicht in die Kirche geht, ist es eine Sünde. Das ist eben auch wieder etwas, das ist genau der Punkt, oder? Wenn der eine Pfarrer sagt so, der andere Pfarrer sagt anders, das verunsichert und verwirrt die Gläubigen und das erschwert dann eben die Gewissensbildung.
Ja, und dann habe ich noch eine Frage. Also ich versuche halt manchmal in meinem Haushalt den Willen Gottes zu tun. Und da war halt eine Arbeit, wo ich dachte, das ist wirklich der Wille Gottes, das musst du tun. Aber ich hatte überhaupt keine Lust, hatte dann aber doch ein schlechtes Gewissen, das ich nicht gemacht habe. Es ging, die Erdbeeren musste ich schneiden und das hätte auch müssen sein, das war höchste Zeit. Wie ist es da bei so Sachen, wo man, wenn man sich überlegt, was ist jetzt Gottes Wille, was muss ich jetzt machen? Man kann ja allerhand machen und ganz nach seinen Gefühlen arbeiten. Aber wenn man jetzt sich fragt, was ist jetzt Gottes Wille, was will er, dass ich heute mache, ab und zu, dass man sich fragt, und wenn man dann so keine Lust hat und es, obwohl man denkt, das ist Gottes Wille, aber es dann doch nicht macht. Aber dann hatte ich wirklich gemeint, ich habe was Schweres nicht gemacht. Also.
Das sehen wir jetzt, das ist ein gutes Beispiel, um noch einmal miteinander über das Gewissen ein bisschen nachzudenken. Es gibt ja kein direktes Gebot Gottes, du musst die Erdbeeren pflücken, sondern es gibt vielleicht die Regel, die Erdbeeren sind eine Gabe Gottes, ich habe die in meinem Garten, wenn ich die heute nicht pflücke, dann faulen sie. Also ich würde eine Gabe des Schöpfers verkommen lassen, wenn ich die einfach hängen lasse und verfaulen lasse. Insofern könnte da auch ein Versagen, eine Schuld dann vorliegen. Andererseits kann man als Hausfrau auch ein bisschen sich die Arbeit einteilen und unter Umständen dann sagen, gut, besser wäre es, ich pflücke sie heute schon, aber gerade einen Tag können sie auch noch warten. Vielleicht geht's mir morgen besser, bin ich morgen besser motiviert. Aber eben, das sind dann so Feinheiten des Gewissens, wo man halt sich entscheiden muss, gehe ich jetzt in den Garten oder ziehe ich jetzt eine andere Arbeit vor.
Das schien mir halt die wichtigste Arbeit und ich dachte, also Gott will doch, dass man die wichtigste zuerst macht und dann das andere.
Ja,
und
ja.
Ich fühlte mich richtig schlecht, noch ja. Den nächsten Tag fühlte ich mich schlecht, aber ja. Ich hatte so eine Unlust, ich wollte so nicht dran gehen, das ja. War ganz schlimm.
Aber hier und da ist man auch, Sie wissen vielleicht gar nicht genau, woher die Unlust kam. Manchmal kommt die halt auch, das weiß ich, weil irgendeine Erkältung im Anzug ist oder weil man irgendetwas, man ist nicht so gut disponiert. Also es handelt sich ja hier sicher nicht, wir reden hier jetzt nicht über schwere Sünden, sondern allenfalls über lässliche Sünden. Man soll sicher sich da auch eben das Gewissen erforschen und ist es jetzt eine echte Nachlässigkeit oder es ist ja wahrscheinlich niemandem ein großer Schaden daraus entstanden. Vielleicht waren die Erdbeeren immer noch gut am nächsten Tag.
Frau Mühlenbein?
Und muss man das jetzt beichten?
Also wenn es Sie sehr belastet hat, dann dürfen Sie es beichten, weil es aber ja. Nicht eine schwere Sünde ist, dann müssen Sie es nicht beichten. Aber Sie dürfen es.
Ja, danke schön.
Bitte
schön. Danke auch, Frau Mühlenbein. Herr Domherr Cassetti, mir hat sich jetzt einfach auch die Frage gestellt, kann es auch sein, dass es ein Gewissen gibt, das zu sehr funktioniert auch, dass man sozusagen Skrupel bekommt?
Ja, oder? Das ist vielleicht noch ganz wichtig, dass Sie darauf hinweisen. Es gibt skrupulöse Gewissen, die also irgendwie, könnte man sagen, überreagieren. Und das hat fast etwas zu tun auch mit einer psychischen Problematik. Also das geht dann fast ins Zwangshafte hinein und kann ins Zwangshafte hineingehen. Also das sind Gewissen, das ist dann sehr quälend und das braucht eine spezielle seelsorgliche Begleitung und Führung und unter Umständen sogar eine Therapie.
Also man soll wirklich in kleinen Dingen des Alltags auch das Gewissen zu Rate ziehen, aber ist es auch richtig, wenn man sagt, es ist auch eine gute Portion an Gelassenheit einfach
ja. Auch
nötig?
Auf alle Fälle. Also zum Beispiel, es gibt Leute, die also wirklich skrupulös veranlagt sind. Das hat eben manchmal sehr, sehr tief sitzende Gründe, die einem gar nicht bewusst sind, woher das kommt, wenn man das nicht aufarbeitet, aber die dann zum Beispiel nach der Beichte sich fragen, habe ich jetzt würdig gebeichtet, ist die Beichte gültig oder nicht gültig, und dann immer wieder beichten und immer wieder das Problem haben, ist die Beichte nun gültig.
Und habe ich ja nichts vergessen.
Ja, weil dann kann man, denen kann man dann sagen, wenn ich ohne Absicht etwas vergesse, dann ist die Beichte auf alle Fälle gültig.
Weil das Gewissen ja eigentlich auch ein Weg zur Freiheit ist, und in dem Fall wäre es gerade nicht, sondern...
Genau, es wird dann eine richtige Unfreiheit kommen da hinein.
Gut, wir haben eine nächste Hörerin, Frau Schaumann, grüß Gott, Sie sind die Nächste. Frau Schaumann, hallo.
Ja, hallo.
Sie sind jetzt dran, Sie können Ihre Frage stellen.
Darf ich jetzt fragen?
Gerne.
Danke. Ich bin eine 82-jährige alte Frau. Ich sehe fast nichts oder ganz schlecht und bin halb taub. Ich höre auch nicht viel und bleibe am Sonntag zu Hause, weil ich sehr unsicher bin im Laufen, und ich höre auch in der Heiligen Messe in der Pfarrei nicht mehr die Predigt gut und bin nun immer bei Radio Horeb am Sonntag um 10 Uhr bei der Heiligen Messe, und die kann ich dann sehr laut einstellen und höre das dann. Manchmal habe ich Gewissensbisse, weil ich nicht in die Kirche gehe. Aber ich fühle mich so unsicher und habe auch manchmal Schwindel, dass mir der Arzt gesagt hat, ich solle, allein kann ich sowieso nicht gehen. Und ich habe aber immer wieder Gewissensbisse, ob ich nicht doch einmal gehen. Mein Pfarrer in ihr, der kommt alle 2-3 Monate und bringt mir die Heilige Kommunion.
Herr Cassetti, was würden Sie hier raten?
Ja, die Sonntagspflicht besteht nur für diejenigen, die auch wirklich zur Heiligen Messe gehen können, also auch gesundheitlich in der Lage sind, ohne allzu große Risiken das zu tun. Ich würde sagen, es wäre vielleicht nicht schlecht, ein bisschen abzuwechseln und das halt ein bisschen zu organisieren, dass eben doch von Zeit zu Zeit jemand sie begleitet und vielleicht auch, dass sie in der Kirche dann neben dieser Person sich setzen können, vielleicht in der Nähe des Lautsprechers, dass sie doch von Zeit zu Zeit die Erfahrung machen einer wirklichen Teilnahme an der Eucharistiefeier am Sonntag. Ich finde es eigentlich auch schade, dass sie nur alle 2-3 Monate kommunizieren können. Ich habe es mir damals, als ich eine eigene kleine Gemeinde hatte, zur Gewohnheit gemacht, eben die Kranken eigentlich jeden Sonntag zu besuchen und ihnen die Heilige Kommunion zu bringen. Gleich nach dem Gottesdienst in der Gemeinde.
Ich hatte da keine Gelegenheit, das zu arrangieren.
Naja, eben, man muss sich nach den Möglichkeiten richten, und es ist sicher, die eingeschränkte Gesundheit ist sicher ein Grund, dass man von dem Gebot dispensiert ist, und dann ist es sicher die bestmögliche Verbindung mit einer Eucharistie, wenn Sie die an Radio Horeb eben regelmäßig mitverfolgen.
Das ist ja kein schuldhaftes Versäumnis der Heiligen Messe, sondern das sind ja wirklich die Umstände so, Frau Schaumann, dass es einfach nicht möglich ist.
Genau.
Ja, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Ihnen alles Gute, Frau Schaumann.
Ja, ich habe, unser Pfarrer hat 4 Pfarreien und dann hat er so viel Arbeit. Ich wage nicht noch mehr zu bitten.
Wobei in manchen Pfarreien gibt es auch Personen, die im Auftrag des Pfarrers die Kommunion, die Krankenkommunion bringen.
Mhm. Also das kann ja zum Beispiel ein Kommunionhelfer, darf ja auch darf im Auftrag des uns dann, ja. Frau Schaumann, vielleicht können Sie da nochmals mit Ihrem Pfarrer oder der Gemeinde auch reden, dass das vielleicht möglich ist. Auf jeden Fall Ihnen alles Gute. Wir haben nun keinen weiteren Anrufer. Ich schlage vor, wir starten noch mit dem Artikel 7, die Tugenden, auf der Seite 476.
Jawohl, das ist ganz gut.
Punkt 1803. Was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter lebenswert ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. So heißt es im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 8.
Ja, und diese Nummer will einfach einen biblischen Anknüpfungspunkt für dieses Thema suchen, dass eben auch die Heilige Schrift die Tugenden schätzt.
Die Tugend ist eine beständige, feste Neigung, das Gute zu tun. Sie ermöglicht dem Menschen nicht nur gute Taten zu vollbringen, sondern sein Bestes zu leisten. Mit all seinen sinnlichen und geistigen Kräften strebt der tugendhafte Mensch nach dem Guten. Er sucht es zu erreichen und entscheidet sich bei seinen konkreten Handlungen dafür. Das Ziel eines tugendhaften Lebens besteht darin, Gott ähnlich zu werden, so Gregor von Nyssa.
Ja, es ist eine Art Definition hier gegeben. Die Tugend ist eine beständige, feste Neigung, das Gute zu tun. Also ein tugendhafter Mensch ist nicht zufällig einmal gut, sondern er ist mit einer gewissen Regelmäßigkeit, entscheidet er sich für das Richtige und für das Gute. Im Lateinischen heißt das Wort für Tugend Virtus. Und wir kennen das aus der Musik, ein virtuoser Geigenspieler, der trifft eben nicht zufällig die richtige Note, sondern sehr regelmäßig. Das fällt ihm dann auch leicht, richtig zu spielen. Ein virtuoser Geigenspieler, der hat viel, viel geübt. Und dank der Übung kann das dann auch gut und regelmäßig gut. Und so ist es auch mit dem richtigen und guten Leben. Das ist in diesem Sinne die Tugend. Sie hilft uns eben, uns regelmäßig richtig und gut und wahrhaft zu verhalten und nicht zufällig. Und ein tugendhafter Mensch, denn das ist nicht jedes Mal ein Riesenkrampf, eine Riesenanstrengung, das Richtige zu tun, sondern er tut es dann mit einer gewissen Leichtigkeit. Also ich möchte, weil das Wort Tugend hat bei uns so ein bisschen einen altmodischen Anstrich. Niemand will so tugendhaft sein, das tönt etwas altertümlich. Und wenn wir aber sagen, es geht hier darum, virtuos zu werden im Guten, dann haben wir die richtige Vorstellung von Tugend.
Mhm. Könnten wir auch sagen, weil hier steht in diesem Absatz, sie ermöglicht dem Menschen, sein Bestes zu leisten. Ja. Dass die Tugenden irgendwie auch ein Motor auf der Fahrt zur Seligkeit oder zum Leben in Fülle sind.
Ja, natürlich. So im größeren Zusammenhang des Glaubens kann man das dann so auch sagen.
Mhm. Beginnen wir nun mit dem großen Punkt 1, die menschlichen Tugenden. Die menschlichen Tugenden sind feste Haltungen, verlässliche Neigungen, beständige Vollkommenheiten des Verstandes und des Willens, die unser Tun regeln, unsere Leidenschaften ordnen und unser Verhalten der Vernunft und dem Glauben entsprechend lenken. Sie verleihen dem Menschen Leichtigkeit, Sicherheit und Freude zur Führung eines sittlich guten Lebens. Der tugendhafte Mensch tut freiwillig das Gute.
Ja, da haben wir jetzt diese Dinge, auf die ich schon hingewiesen habe, eben, dass es eine gewisse Leichtigkeit dann, es fällt mir dann nicht mehr wahnsinnig schwer, das Gute zu tun, sondern ich tue es mit einer gewissen Leichtigkeit, weil eben es ist zu einer Haltung geworden. Eine Haltung ist ja nicht eine einzelne Handlung, sondern sozusagen die Grundlage für einzelne Handlungen, ist die Haltung. Oder dass man eben auch mit einer gewissen Freude dann das Gute tut, es auch freiwillig tut, nicht unter Druck und nicht, man hat es wie verinnerlicht. Also man könnte auch sagen, es ist einem zu einer lieben und guten Gewohnheit geworden. Also nicht alle Gewohnheiten sind ja schlecht.
Mhm. Die sittlichen Tugenden werden durch menschliches Bemühen erworben, sie sind Früchte und zugleich Keime sittlich guter Taten. Sie ordnen alle Kräfte des Menschen darauf hin, mit der göttlichen Liebe vereint zu leben.
Ja, also eben, es geht hier zunächst einmal bei den menschlichen Tugenden eben auch um menschliches Bemühen. Also es ist hier sozusagen auf der Ebene der Schöpfung angesiedelt, dass wir uns hier menschlich auch anstrengen und bemühen.
Die Kardinaltugenden. Vier Tugenden sind Angelpunkte des sittlichen Lebens. Aus diesem Grund nennt man sie Kardinaltugenden. Alle anderen sind rund um sie angeordnet. Es sind dies die Klugheit, die Gerechtigkeit, die Tapferkeit und die Mäßigung. Wenn jemand Gerechtigkeit liebt, in ihren Mühen findet er die Tugenden. Denn sie lehrt Maß und Klugheit, Gerechtigkeit und Tapferkeit. So steht es im Buch der Weisheit, Kapitel 8, Vers 7. Auch unter anderen Bezeichnungen werden diese Tugenden in zahlreichen Texten der Schrift gelobt.
Ja, also eben, das ist wichtig, dass man das Wort richtig versteht. Das sind nicht Tugenden für Kardinäle oder nur für Kardinäle, sondern es sind Cardo, im Lateinischen ist der Angelpunkt, und von daher kommen diese Kardinaltugenden, diese Angelpunkte des sittlichen Lebens. Und es ist auch, sie kommen auch in der Heiligen Schrift vor und eben sogar zusammengestellt in diesem Buch der Weisheit, das Sie zitiert haben, diese Stelle.
Die Klugheit ist jene Tugend, welche die praktische Vernunft bereit macht, in jeder Lage unser wahres Gut zu erfassen und die richtigen Mittel zu wählen, um es zu erlangen. Der Kluge achtet auf seinen Schritt. Seid also besonnen und nüchtern und betet. Klugheit ist die rechte Vernunft als Grund des Handelns, schreibt der heilige Thomas im Anschluss an Aristoteles. Sie hat nichts mit Schüchternheit oder Ängstlichkeit, mit Doppelzüngigkeit oder Verstellung zu tun. Man nennt sie Auriga Virtutum, Lenkerin der Tugenden. Sie steuert die anderen Tugenden, indem sie ihnen Regel und Maß gibt. Die Klugheit lenkt unmittelbar das Gewissensurteil. Der kluge Mensch bestimmt und ordnet sein Verhalten diesem Urteil gemäß. Dank dieser Tugend wenden wir die sittlichen Grundsätze irrtumslos auf die einzelnen Situationen an und überwinden die Zweifel hinsichtlich des Guten, das zu tun, und des Bösen, das zu vermeiden ist.
Wenn man das etwas moderner formuliert, könnte man sagen, es geht bei dieser Klugheit eben nicht um eine Schleue. Es gibt so ein Verständnis von Klugheit, der sich durchtrickst durchs Leben. Nicht so eine Art Klugheit ist gemeint, sondern man könnte sagen, um es mit anderen Worten zu formulieren, es geht um die Sachlichkeit im Denken und Handeln. Es geht um das objektive Hinschauen. Was ist jetzt? Um was geht es jetzt? Und dass ich mich von der Sache her leiten lasse und dann versuche, das richtige praktische Urteil zu finden, was nun zu tun oder zu lassen ist. Also es geht auch um die Aufrichtigkeit, eben dieses Urteil nicht zu verfälschen. So ein harmloses Beispiel oder relativ harmloses Beispiel, wenn der Polizist sagt, Sie sind bei Rot über die Ampel gefahren. Ich sage, es war noch Gelb. Man verfälscht, man weiß dann am Schluss nicht mehr so recht, man lügt sich selber etwas vor, man korrigiert die Wirklichkeit, weil man ein Interesse hat, eben keine Buße bezahlen zu müssen. Also darum, um diese Art von Klugheit geht es nicht, sondern dass ich sehe, was ist und sehe, was zu tun ist und objektiv bleibe, sachlich bleibe, eben in jeder Lage, wie es hier heißt, das wahre Gut zu erfassen und die richtigen Mittel zu wählen. Und dann auch, gehört auch zur Klugheit, dann eben im entscheidenden Augenblick auch wirklich zu handeln.
Könnte man das auch ganz modern ausdrücken als Lebensführungskompetenz, dass ich kompetent bin, um guten Rat zu geben und wirklichkeitsgerechte Entscheidungen zu treffen und auch sichere Urteilsfällung habe.
Ja, also das entscheidende Wort in Ihrer Formulierung ist wirklichkeitsgerecht. In der Philosophie sagt man, glaube ich, Thomas von Quin, weise ist der, dem die Dinge so schmecken, wie sie sind, der eben nicht von irgendwelchen eigenen egoistischen Motiven her die Wirklichkeit verfälscht, sondern ich lasse die Wirklichkeit sprechen, ich bleibe sachlich und objektiv. Das ist eigentlich der Kluge.
Ja, unsere Zeit, die neigt sich langsam schon dem Ende zu. Hier ist ein großer Sinnabschnitt auch, dass wir nächstes Mal mit der Gerechtigkeit dann beginnen, die auch zu den Kardinaltugenden gehört für heute. Herzlichen Dank, Domherr Cassetti, für die Ausführungen. Noch eine Frage zum Schluss. Mir ist es so ergangen, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe und auch die Tugenden hier noch das durchgelesen habe. Das ist ja ein großes Idealbild. Ich habe mich gefragt, kann das überhaupt, ist es möglich uns, dass wir das erreichen? Oder muss man einfach sagen, wenn man jetzt ein Bild nimmt, der Seefahrer erreicht den Polarstern auch nicht, aber er braucht ihn, um die Richtung zu halten. Könnte man das auch auf die Tugenden hin sagen? Oder ist es wirklich unser Ziel, diese Tugenden ganz zu leben?
Also mindestens, mir wäre der Stern etwas zu weit weg. Also mindestens, ich glaube schon, dass im Grunde genommen hier mit den Tugenden eine Ethik entworfen wird, die auch lebbar ist. Mindestens mit den Kardinaltugenden, dass das wirklich ein solides Fundament ist. Dass es im Einzelnen dann nicht immer perfekt gelingt, das ist mit den Geboten ja das Gleiche. Aber es wäre ein Ziel der Selbsterziehung auch, eben diese Haltungen der Klugheit, der Gerechtigkeit, der Tapferkeit, der Mäßigung wirklich umzusetzen, so gut es eben geht.
Und mit der Hilfe Gottes.
Ganz genau.
Gut, vielen herzlichen Dank Ihnen, Herr Domherr Cassetti. Dürfen wir Sie am Schluss der Sendung noch um Ihren Segen bitten?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, der uns erschaffen hat. Gepriesen sei der Sohn, der uns erlöst hat. Gepriesen sei der Heilige Geist, der uns stärkt, begleitet und tröstet. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Vergelt's Gott und alles Gute.
Ihnen auch.
Ja, liebe Zuhörer, vergelt's Gott auch Ihnen fürs Zuhören und fürs sich Einbringen. Ihnen allen wünsche ich noch eine gesegnete Woche bis zum nächsten Montag. Da geht es dann weiter mit der Gerechtigkeit. Wir vertiefen uns weiter in den Kardinaltugenden. Sie können diese Sendung auch gerne noch auf CD bestellen, wenn Sie möchten, beim CD-Dienst unter der 0700 75 25 75 20. Die Kollegen sind für Sie von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr täglich erreichbar. Ihnen alles Gute, es verabschiedet sich Doris Frey.